Der Ausdruck unter drei bezeichnet im journalistischen Jargon im deutschsprachigen Raum, dass eine Aussage gegenüber einem Journalisten von diesem nur als Hintergrundinformation verwendet werden darf. Das Geäußerte ist vertraulich. Der Journalist darf die Information daher weder zitieren, noch deren Urheber preisgeben. Häufig wird eine solche Aussage auch als off the record bezeichnet. Unter drei. Mit Christina Dorego, Anna Maria Mühe und Jasna Fritzi Bauer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen... Das war schon mal ziemlich scheiße. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unter drei. Heute mit meiner lieben Freundin und Kollegin Anna Maria Mühe und einem Gast, den wir jetzt vorstellen.
Guten Tag. Unser heutiger Gast ist eine Frau, die nicht nur uns drei verzaubert, sondern eventuell auch Jasnas Mutter ist. Ganz bestimmt ist sie aber eine der wichtigsten Casterinnen Deutschlands. Sie hat in ihrer Karriere unzählige Filme und Serien und Theaterstücke besetzt, national und international, wie zum Beispiel Berlin-Alexanderplatz, Das kalte Herz, Berlin 1, Zeit der Kannibalen, Victoria, Dogs of Berlin. Aber sie begeistert uns nicht nur als Casterin, sondern auch als die Frau, die sie ist, wenn sie nicht arbeitet. Jasnas Mutter. Nein, ganz im Ernst, sie ist lustig, berät uns in allen Lebenslagen und auch manchmal in allen Arbeitslagen. Sie hat immer ein offenes Ohr für uns und wir lieben sie für all das und vor allem dafür, dass sie heute zu uns gekommen ist, um uns alle Fragen, die wir noch haben, zu klären. Herzlich willkommen bei uns, liebste Suse Marquardt.
Guten Tag. Ich muss jetzt kurz in Ohnmacht fallen, aufgrund der Ankündigung. Wenn das meine Kinder hören, die denken, die redet von einem völlig anderen Menschen.
Klar, ne? Deswegen reden wir auch nicht mit deinen Kindern.
Ja,
oder
richtig.
Mit dir.
Sehr richtig.
Also unser heutiger Gast ist Suse Marquardt vom Besetzungsbüro. Suse Marquardt.
Hallo.
Herzlich willkommen. Suse war jetzt 2 Stunden zu spät, weil sie aus Brandenburg angereist ist und außerdem mit ihrem Auto gar nicht fahren kann, hat sie gesagt.
Ja.
Da frage ich mich direkt, wie stehst du dazu, wenn SchauspielerInnen zu spät kommen zum Casting?
Ja, ich bin natürlich wirklich, aber ich dachte, es ist eine gute Vorlage, ja, damit alle Schauspieler, die in Zukunft bei mir zu spät kommen, wenn sie das hören, ne, auf jeden Fall auch eine gute Ausrede haben, weil sie sagen können, ja, die Chefin war ja auch immer zu spät. Ja, wir sind dann immer aufgeregt und telefonieren dann immer hektisch auf Handys und stehen dann schon auf der Straße und ja, so ist das. Ja, passiert halt.
Aber dein Besetzungsbüro ist ja auch sehr schwierig zu finden in deiner Villa in Pankow.
Ja, es sind mehrere Flügel.
Ja.
Ja.
Ich war noch nie da.
Suse Marquardt hat ein wunderschönes Büro, muss man wirklich sagen. Es ist halt leider in Pankow, aber Pankow hat ja auch seine Vorzüge. Mit einem riesigen Garten und das heißt auch Eden, oder?
Ja, das heißt Eden. Und es fühlt sich auch tatsächlich so an.
Ja,
das stimmt.
Im Sommer ist es da sehr, sehr schön. Sehr schön. Alten hohen Deckenräumen und Parkettboden, genauso wie es mir gefällt.
Genauso wie du es gerne hättest, wenn du mal groß bist.
Genau. Suse wohnt in meinem zukünftigen Haus. Also sie wohnt da nicht, sie arbeitet da.
Sehr gut.
Suse.
Ja. Es ist natürlich sehr schön für uns und toll, dass du zu uns gekommen bist, weil du natürlich dich so ein bisschen in den Käfig der Löwen dich begibst, gefühlt wahrscheinlich als Casterin, kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch manchmal anstrengend mit Menschen wie uns. Also mit Menschen wie uns meine ich Schauspieler und Schauspielerinnen. Es ist ja nicht immer unbedingt einfach.
Ehrlicherweise ist es mit euch weniger anstrengend. Es ist mit dem Rest immer anstrengend. So. Ich kann das also, nee, und wenn es anstrengend wird, dann sagt man das mal den Kindern und dann... dann ist das beim nächsten Mal nicht mehr anstrengend. Nee, ich glaube, einen Schauspieler in der Familie zu haben, das würde ich unter Umständen vielleicht ablehnen. Ja. Wobei das vermutlich auch nicht klappen wird. Aber in der Arbeit, nein, super. Aber vielleicht suche ich mir auch immer nur die Charmanten und die Lustigen und raus.
Da hast du ja sozusagen die Oberhand. Du kannst ja einfach casten, wen du willst.
Genau, genau, wie so eine Partnervermittlungsfirma. Ich suche mir einfach die ich gut leiden kann. Auch wenn es immer so einfach wäre. Nee.
Das ist ja, wäre ja schwierig, wenn es ja, so das wäre. Wär da würde ich mir ja direkt Sorgen machen. Ja,
warum du noch nicht in Pankow warst. Ne?
Nee, ich wurde ja glücklicherweise schon von dir besetzt, ohne dass ich da war. Insofern danke dafür, dass du mir die Chance gegeben hast, ohne mich zu kennen.
Ja, aber ich finde das wirklich eigentlich überhaupt nicht anstrengend mit Schauspielern. So. Also es gibt manchmal so eine Hybris von jungen Schauspielern, die jetzt so anfangen und die ja so gerade so einen Run haben. Und da bin ich manchmal so ein bisschen überrascht, ne, was für ein Lifestyle und so eine Selbstverständlichkeit oder so ein Selbstverständnis, die schon so auf den Hof geritten kommen. Und da wünsche ich mir manchmal vielleicht ein bisschen mehr Demut und ein bisschen mehr Bescheidenheit und so. Das sage ich dann auch.
Ah, sagst du das? Ja, sag ich.
Ja, weil mich das nervt. Also mein Thema ist ja immer, lest mehr Bücher und geht weniger auf die roten Teppiche, aber sie halten sich halt nicht dran, ne?
Schade eigentlich. Ja. Was findest du bei, also gerade jetzt in deinem Beruf als Casting, also im Casting selbst, was geht denn dir richtig auf den Sack?
Auf den Sack geht mir, glaube ich, richtig doll, dass ich den Eindruck habe, dass wenig vertraut wird. Also in alle Richtungen eigentlich, in alle Departments. Also, dass man meiner Arbeit manchmal auch einfach nicht vertraut und dass man auch einem Schauspieler nicht vertraut oder dass man... Naja, dass die Arbeit an sich an etwas, an einer Figur oder sowas, so ein Hintergrund gerät, ne? Sondern dass so andere Parameter immer so wichtiger sind und ich immer so denke, ja, aber das ist ja ein Beruf, den ihr ausübt. Und dann kann man zum Beispiel in einem Casting ja wirklich auch daran arbeiten, das passiert in den besten Fällen auch, aber in den entscheidenden Phasen wird dann erstaunlicherweise weniger darüber geredet, was man noch aus einem Schauspieler rausholen kann oder aus einer Figur, sondern da werden dann noch mal so, kommen dann nochmal so andere Gesichtspunkte hinzu, die ich ganz oft nicht nachvollziehen kann. Ne? Also das ist dann Thema Look und Prominenz und alles sowas. Und da wird es dann mitunter ein bisschen anstrengend.
Da stehst du an deine Grenzen. So.
Ja.
Ja, da haben wir ja eine kleine Geschichte miteinander, ne?
Ja, da haben wir
mal gemacht. Ja,
ja,
da haben wir. Ja. Da habe ich, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen.
Ja,
für einen Film, für den unter anderem Frau Marquardt und Herr Albert mehrere Jahre gefühlt gekämpft haben. Ich kann wirklich auch gar nicht, bin eigentlich nicht gut im Podcast, weil ich die ganze Zeit falsche Sätze sage.
Aber das ist in Ordnung, das Leben deine Frau.
Wofür ich dir sehr dankbar bin, dass ihr da so an mir festgehalten habt.
Na, so ist das, wenn man überzeugt ist, ne?
Ja.
Also ich glaube, das ist ja einfach nur der völlig natürliche Lauf der Dinge, dass wenn man von etwas überzeugt ist, das wäre ja bescheuert, wenn man da nicht dranbleibt, ne? Aber ja, es klappt halt auch nicht immer, ne? Also
ja,
das ist halt auch.
Es gibt halt Grenzen, ne?
Ja, da haben halt viele Leute viel zu entscheiden bei so Besetzungssachen, ne? Ich hatte mal mit einer anderen Kollegin von dir gesprochen über einen speziellen Film, wo ich wissen wollte, oder ich habe mich da einfach getraut zu fragen, was für eine Entscheidungsmacht sie da überhaupt hatte, weil das so eine große Produktion war und wo sie auch meinte, na ja, da wird einem schon viel einfach direkt vorgesetzt und das sind wenige Rollen, die man irgendwie noch vorschlagen darf. Also, und das fand ich dann auch ganz schön krass, so als mal so zu erfahren. Ich hatte mir das eh schon ein bisschen gedacht, ehrlich gesagt. Aber ist ja schöner, wenn man irgendwie das andersrum machen kann, weil dein Job ist ja sozusagen auch, oder würde ich jetzt mal so behaupten, deine Imagination spielen zu lassen und dir mit dem Regisseur auch gemeinsam Leute anzuschauen und vor allem auch neue Leute ins Spiel zu bringen, die man vielleicht noch gar nicht so kennt, ne?
Total.
Was dir ja öfter mal gelungen ist, tatsächlich, finde ich.
Naja, und ich finde, ich glaube, es gilt halt nicht nur Leute zu entdecken, die jung sind, sondern es gibt ja in jeder Altersklasse jemanden zu entdecken, ne? Und meine Entscheidungsgewalt hört eigentlich bei den Vorschlägen auf. Und dann kann ich mich noch aufführen wie so ein durchgeknallter Spatz, ja, in Zoom-Konferenzen und kann alle unendlich auf den Zeiger gehen und wirklich beleidigt sein, wenn man meine Vorschläge nicht genauso toll findet.
Bist du dann persönlich beleidigt?
Furchtbar. Ganz schlimm. Also ich nehme das richtig persönlich.
Ja.
Und man muss mich dann ab und zu auch daran ermahnen, dass ich Teil des Prozesses bin, ja, und nicht irgendwie der König von China oder der Kaiser von China. Wobei mir Letzteres besser gefällt. Aber ja, ich nehme das furchtbar persönlich. Und habe auch manchmal das Gefühl, es ist eine falsche Entscheidung. Es ist einfach eine falsche Entscheidung.
So. Und denkst du dann auch, wenn du den Film siehst, ha, ich habe doch recht gehabt, das war eine falsche Entscheidung?
Ich hatte mal andersrum den Fall, dass sich ein Regisseur Gott sei Dank durchgesetzt hat und saß dann im Kino und dachte,
gut, dass ich mich nicht durchgesetzt habe. Sehr gut.
Also auch das passiert, ne?
Und konntest du ihm das zugeben?
Ja, total. Also ich glaube, wenn was aufgeht, das ist ja, glaube ich, von uns Filmeschaffenden der große gemeinsame Nenner, dass wir, ob wir im Zuschauerraum sitzen, bei einem Theaterstück oder bei einem Film, und wenn du siehst, dass das, was du dir erhofft hast, aufgeht. Das ist ja, glaube ich, die Glückseligkeit, die wir alle empfinden, wenn wir irgendwie an so einem gemeinsamen Projekt arbeiten. Mhm. Und das passiert oft. Es passiert auch ganz oft weiß ich gar nicht. Aber es ist auch schon passiert, natürlich in den Jahren, in denen ich das jetzt mache, wo ich so gucke und dachte, Castingszene war besser. So. Ah, ja. Oder ja, weil dann doch nochmal an Büchern auch rumgeschraubt.
Weil du es dann noch so genau weißt?
Weil ich weiß ganz viel. Ich weiß ganz, ganz viel. Es gibt auch AFOs, also so Absolventenvorspiele, ja, die 10, 12, 15 Jahre her sind, wo ich ganz genau noch weiß, wer wann, was, wo, wie, mit
was
welchem.
Was habe ich wann, wo, wie gespielt?
Gemacht. Das war natürlich jetzt super scheiße. Aber ich erinnere mich das ging natürlich furios. Aber ich erinnere mich an eins deiner ersten E-Castings, was du mit Niklas Rohrwacher gemacht hast, für einen Film, den wir nie gedreht haben. Ich erinnere mich sehr, sehr genau.
Erinnere ich mich nicht mehr.
Ja, doch, für den kleinen Bruder.
Ah ja, stimmt. Ja, Suse und ich, wir kennen uns jetzt schon wirklich.
Na, seit deiner Geburt.
Seit meiner Geburt, ja.
Sie ist ja eigentlich deine Mutter. Das müsst ihr auch noch erklären,
natürlich. Ich erkläre jetzt mal die Geschichte. Also Suse und ich, wir kennen uns tatsächlich, glaube ich, jetzt seit 12 Jahren oder sowas, müsste es sein. Also so kurz nachdem ich angefangen habe zu studieren, seit 2008, länger sogar dann jetzt schon, 12, 13 Jahre. Mhm. Und Susa hatte früher ihr Castingbüro an der Zionskirche, Veteranenstraße. Und da war so ein Café daneben. Und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, warum genau, bin da rein, habe irgendwas bestellt. Und dann fragte mich die Besitzerin oder Verkäuferin, ob ich Susas Tochter sei. Und ich so, nee. Die so, warum? Ja, ihr seht euch so wahnsinnig ähnlich. Und es könnte so hinkommen. Ich so, nee, aber danke. Seitdem ist es raus. Suse Marquardt ist eigentlich meine Mutter. Und deshalb habe ich so weit gebracht.
Wir sind so eine berühmte Familie. Dein Bruder Leo, deine Mutter, die Suse Marquardt. Ja. Wahnsinn. Wer Leonardo kommt noch als Vater eigentlich ins Spiel?
Ja, das will ich auch gerne mal wissen. Ja,
darüber reden wir in der nächsten Folge.
Ja, das war die Geschichte.
Suse, wir haben ja als SchauspielerInnen oft darunter zu leiden, dass wir, zumindest ist oft unser Gefühl, in so Schubladen feststecken. Mhm. Und wir wollen dich natürlich gerne fragen, ob das wirklich so ist. Und wenn ja, was man vielleicht dafür tun könnte, dass man da mal rauskommt.
Ich glaube ganz wirklich, dass es das natürlich gibt. Mhm. Also ich habe damit auch zu tun. Und es wäre, glaube ich, vermessen zu sagen, wenn mir das nicht auch hin und wieder passiert. Ich habe irgendwann mal vor Jahren so einer Assistentin gesagt, dass mein Traum wäre, der auch völliger Bullshit ist, ehrlicherweise, aber dass ich eigentlich am liebsten jeden Schauspieler nur einmal besetzen würde. Und zwar nicht aus der Idee heraus, dass sie für andere Sachen nicht in Frage kommen, sondern weil ich das Gefühl habe, da draußen laufen so viele Leute rum, denen ich nicht gerecht werde, weil ich in meinem kurzen Arbeitsleben sie wahrscheinlich nicht besetzen werden kann. So. Und natürlich hat man ein Vorlieben so und muss sich auch immer wieder öffnen im Kopf. Aber das mit den Schubladen ist, glaube ich, dann trotzdem, und ich will den schwarzen Peter nicht immer woanders hinschieben, aber weniger das Casting-Director-Problem, weil wir uns ja sehr schnell langweilen, glaube ich auch. Mhm. Ne? Also wie der Zuschauer auch, wir langweilen uns ja auch wahnsinnig. Ne? Also ich könnte es mir ja einfach machen. Ich könnte ja die alten Listen nehmen von Frauen 30 bis 35, blond, und dann mache ich Copy-Paste und dann...
Hättest du jetzt zum Beispiel Anna.
Ja, dann hätte ich jetzt Anna und dann müsste Anna alles spielen, was ich so auf dem Tisch habe. Aber... Ja, ich glaube, es ist die Schublade, in die ich manchmal reintippe, und da versuche ich mich wirklich zu bessern, dass man, oder immer wieder offen zu bleiben, dass wenn man jemanden auch ein paar Mal nicht so stark gesehen hat, und da versuche ich mir selber wieder zu sagen, es ist eine Tagesform und haben wir die Atmosphäre geschaffen, gab es von der Regieseite genug Support und genug Öffnung im Kopf, im Herz, ergebnisoffen zu gucken, dass der Schauspieler sich entfalten konnte am Dienstag zwischen 15 und 16 Uhr. War das möglich? Ja. Oder habe ich das selber verkackt? Ja. Oder hat es auch die Regie verkackt, mal ganz ehrlich?
Also du gehst da hart mit dir und
ja, schon, aber ich trotzdem passiert es natürlich und mir fällt es natürlich immer erst hinterher auf und ich merke dann, wenn wir jemanden wieder einladen wollen, der so 2-3 Mal geschwächelt hat, dass es dann manchmal so ein bisschen kurz hakt, nehmen wir ihn nochmal auf die Liste, aber das ist eine schwere Entscheidung, ne? Weil ich muss natürlich trotzdem aussortieren. Ich muss eine Wahl treffen. Ne? Ich muss entscheiden. Ich werde bezahlt für Kompetenz und Erfahrung. Mhm. Ja, und die großen Schubladen, von denen ihr redet, es ist ja viel in Bewegung und ich hoffe, dass sich da ein bisschen was tut. Was mir, glaube ich, am meisten auf den Zeiger geht, ist, dass wir so ein Schönheitsideal im deutschen Fernsehen und im deutschen Film haben oder vielleicht sogar im internationalen Fernsehen, im internationalen Film. Und das finde ich wirklich schwierig.
Ja.
So, das geht mir beim Lesen schon auf den Keks. Und ich habe mir irgendwann zur Angewohnheit gemacht, wie vermutlich viele meiner Kollegen auch, dass wir gnadenlos darüber hinweggehen, wenn es dramaturgisch keinen Sinn macht, was im Drehbuch steht, ob der groß, dünn, klein.
Finde ich aber gut.
Lila ist.
Weil ich bin da auch manchmal selber, dann ist man selber dann überrascht, wenn man zum Casting geht und diese ganzen 1 Milliarde Rollenbeschreibungen da drinnen stehen, ja. Mhm. Und dann hat man aber einen Kollegen vor der Nase, der anstatt 2 Meter und ganz dürr ist, 1 Meter und ganz dick ist. Und man denkt so, interessant. Beziehungsweise man verhängt sich ja auch irgendwie die Chance, verschiedene Menschen sozusagen für eine Rolle in Frage kommen zu lassen. Also früher ging das ja nur von, wie du vorhin oder eben gesagt hast, von muss blonde Haare haben und die Forschungskraft geht so wenig weit, dass eine Frau mit braunen Haaren sich auch blonde Haare färben kann. Also
ja, absolut. Ja, ja.
Und denkt, okay, interesting.
Ja, ja, da ist wieder das Vertrauen, ne? Department Maske und so, ne? Und Kostüm, was man da alles machen könnte.
Aber da spricht man ja auch aus Erfahrung, ne? Also ich finde, es gibt schon, ich habe schon viel mit Regisseuren, primär Männer in diesem Fall gearbeitet, die da tatsächlich wenig Vorstellungskraft hatten.
Abstraktion ist definitiv auch ein Thema in meinem Beruf. Also das Fehlen der Abstraktion.
Das ist ja aber sowieso schon so, weil ich stelle mir das immer so schwer vor. Für mich ist es so, als Schauspielerin, ich gehe zum Casting und dann bist du in dieser Situation, wo du meistens leeren Raum stehst mit vielleicht einem Spielpartner. Ist ja in Deutschland auch nochmal anders als in zum Beispiel England oder Amerika, wie der Castingprozess überhaupt abläuft. Und wenn ich dann irgendwie in ein unsichtbares Auto gesetzt werde mit 4 Stühlen und dann ein Lenkrad in die Hand nehmen muss und eine Autoszene spielen muss in einem Raum mit einem Dach und dann so, ja, und jetzt mach mal noch mit Bremsen und so, ich mir so denke, ey, sag mal, was? Also ich finde absurd, wie viel Abstraktionsvermögen und Vorstellungsvermögen du auch haben musst, um dir vorstellen zu können, wie agieren die Leute dann in einem Film? Also weißt du, was ich meine? Wie sieht es dann in der Szene aus? Weil so Casting-Szenen, ich finde es manchmal ganz nett, sich so, wenn es so Material gibt, sich Casting-Szenen anzugucken und dann wie die Originalszene dann ausgesehen hat. Das ist einfach unglaublich lustig, weil manchmal wirklich, muss man echt sagen, sitzt man beim Casting, denkt, es ist wirklich einfach eine Quatschveranstaltung. Also nicht Quatsch wegen, weil es Quatsch ist, das zu machen, sondern weil man so dasteht und halt in einem unsichtbaren Auto sitzt oder auch manchmal eine unsichtbare
und
Tür aufmachen
muss.
Ja, genau. So.
Ja, Autoszenen, da habe ich auch schon welche verbrochen.
Klassiker auf jeden Fall.
Ist ein echter Klassiker. Keine Ahnung, warum. So. Ich glaube, das Abstraktionsvermögen, da wird einem viel abverlangt, aber da wird auch den Schauspielern viel abverlangt. Ich habe Gott sei Dank Regisseure, die immer wieder sagen, vergesst die Regieanweisungen, die in dem Drehbuch stehen. Ne? Also lasst uns mal wieder anfangen, innerlich zu spielen, ne? Und nicht äußerlich zu spielen. Lasst uns auf Impulse achten. Lasst uns, wenn du das nicht fühlst, dass du jetzt aufstehst, nur weil da steht, steh auf, dann machst du das einfach nicht. Ja. Also ich habe schon Glück, muss man sagen, also mit den Regisseurinnen und Regisseuren, mit denen ich da arbeiten darf, die machen das. Die handhaben das anders. Wir haben bei Victoria auch im Auto dann Castings gemacht.
Ja, wirklich?
Ja, das war ein bisschen special, weil ich hatte mein Auto stehen und wir haben neben dem Eden ist ein Hospiz und ein katholischer Kindergarten. Und wir haben eine Szene in meinem Auto gecastet mit dem Kameramann oder mit dem Casting-Kameramann, wo Freddy Lau und Burageti die ganze Zeit Drogengeschrei
von sich geben mussten.
Also richtig laut und schreien und pöbeln und böse Worte in den Mund nehmen und so. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, jetzt gleich kommt jemand. Vielleicht kommt jemand und beschwert sich, weil es geht gar nicht. Neben einem katholischen Kindergarten und neben einem Hospiz. spielen wir hier irgendwie, du Scheiße, egal. Ich möchte jetzt hier nicht.
Kannst sagen, was du willst in unserem Podcast. Sonst
das ist natürlich super, wenn man die Gelegenheit hat, sowas natürlich zu machen. Das bietet sich bei uns durchaus an, aber ja, das Abstraktionsvermögen, es ist ganz lustig. Früher ist uns Castern immer oft vorgeworfen worden, von Agenturen oder auch von Schauspielern, dass wenn es die Situation ergeben hat oder man sich untereinander ja unter Schauspielern austauscht, du warst auch beim Casting und so, und da gibt es dann immer so die irritierende Frage, ob wir denn nicht wissen, was wir wollen, ja, weil wir groß und dunkel und klein und blond einladen und so gefühlt random einladen. Aber es widerspricht natürlich eigentlich genau
sich
dem.
Unserem Wunsch widerspricht.
Genau.
Ne? Weil deswegen machen wir ja diesen Beruf, deswegen sind wir da angetreten, weil wir das alles machen wollen, im besten Falle.
Richtig. Und ich finde sogar, dass es eigentlich keine Konkurrenz geben sollte, weil es gibt nur eine Besetzung für den Film. Mhm. Und das ist es gibt eine Situation im Castingraum, da weißt du es. Und das kannst du vorher nicht, das kannst du nicht herbeizaubern, du kannst eine Vermutung haben, aber ganz oft kommt es eh anders. Und dann siehst du es und dann macht's Bam. Mhm.
Weißt du das auch, Jasne, wenn du so Castings hast? Weißt du auch manchmal, die habe ich
niemals.
Ah, nee?
Ich sitze immer da und denke so, oh nö, ey, so echt scheiße. Und ich immer, wenn ich danach mit meiner Agentin film, meinst du, und wie war's? Ich so, weiß nicht, ich glaube nicht gut. Ja, ich habe da gar kein Gefühl dafür. Ich habe dann mal ein bisschen Gefühl dafür bekommen, als ich so viel gegengecastet habe für Rampensau. Und halt den irgendwie, ich weiß nicht, ich habe ja 2 Jahre da also die ganzen Castings gegengespielt. Und dann habe ich natürlich ein Gefühl dafür bekommen, wer von den Gegenspielpartnern in Frage kommt. Und habe das auch tatsächlich mit deiner Kollegin Iris Baumüller besprochen und ihr sozusagen gesagt, mit wem ich am besten klargekommen bin. Das liegt aber nicht dann in meiner Entscheidung. Und in vielen Fällen ist es auch dann tatsächlich so gekommen, in manchen nicht. Aber da kann man ja dann auch keinen Einfluss mehr drauf üben, weil da kam dann ein Sender dazwischen, noch ein Regisseur. Der Regisseur kam bei uns ja noch viel später aufs Projekt dazu. Mhm. Aber so bei selber spielen, nee. Du?
Voll.
Oh, ey.
Auf mich überträgt sich das total, ja. Ich habe genau diesen magischen Moment, weiß ich, da muss es schon mit dem Teufel losgehen. Oder dann ist vielleicht irgendein Redakteur gegen mich oder Redakteurin. Aber eigentlich weiß ich, zumindest die in dem Raum sind total dafür, weil ich das spüre.
Voll. Was heißt in meinem Leben falsch gelaufen, Mama?
Aber meine Erfahrung ist eher, deckt sich eher mit deiner, Jasna. Also weil ich erlebe ganz oft, dass Schauspieler rausgehen und so das Gefühl haben, völlig versagt zu haben. Und ich bin ganz euphorisiert. Mir ist allerdings mal von einer Agentin gesagt worden, und da muss ich mich wirklich zusammenreißen, weil das meiner Natur widerspricht, dass ich mir das nicht so anmerken lassen soll, wenn ich so happy bin und wenn ich so das Gefühl habe, oh mein Gott.
Wirklich?
Ja, weil ich bringe die dann zur Tür und ich bin dann so ganz touchy und ich bin dann so ganz schlimm euphorisch. Ja.
Gibt es immer
und
viele von deinen Kolleginnen.
Und dann klappt sie nicht. Ja. Und dann bin ich natürlich wieder beleidigt. Ja.
Und der Schauspieler da auch.
Der Schauspieler halt auch.
So, aber sie war doch so positiv.
Genau. Und das ist so, aber es fällt mir total schwer, das entspricht einfach wirklich nicht meinem Typ. Ich schreibe dann manchmal schon so hysterische SMS meiner Assistentin, die eine Etage unter unserem Castingraum sitzt, und schreibe dann so, das ist es. Ich glaube, ganz toll. Also weil ich so ganz völlig geflasht bin und so. Ich habe auch, was ich im Casting auch weine, ja. Ich weine. Auch.
Ja, oh, aber ja, das ist doch schön.
Ja,
das
ist ja das beste Kompliment,
wenn man sich so begeistern lassen kann. Ja. Du sagst, du erinnerst dich in deinem Elefantengehirn, das du anscheinend hast, weil du dich an alles erinnerst. Gehst du immer noch zu allen AFOs und so? Also ich meine.
Ja.
Und guckst dir die alle an.
Ja, und ist auch immer wieder jedes Jahr erstaunlich, weil man guckt sich ja dann 35 Medeas an. Ja. Und die Medeas kommen auch alle im Leibchen und in dicken Boots auf die Bühne. Ich weiß immer schon vorher das Kostüm. Nervt mich wahnsinnig, strengt mich irre an. Und ich denke mir immer, mein Gott, was haben die armen Dozenten wieder mit euch gemacht? Andersrum, was haben ihr armen Schauspieler, was müsst ihr schon wieder umsetzen, was die Dozenten für richtig halten? Da wünschte ich mir manchmal ein bisschen mehr Eigenregie. Aber es passiert, dass dann die 36. Medea am Freitag um 16 Uhr, wenn ich seit Montag um 9 da schon sitze, mich vom Hocker haut. Ne? Mhm. Passiert. Ja. Also, und da gibt es nach wie vor AFOs, an die ich mich wahnsinnig gut erinnere, weil die dann so im Kopf hängen bleiben. Es ist manchmal eine Sache von Sekunden. Ja. Muss man wirklich sagen, ne? Das verändert den Raum. Mhm. Da kommt jemand rein, der hat noch nichts gesagt. Der hat sich nur auf den Stuhl gesetzt. Es gab mal einen AFO, da hat ein Schauspieler Warten gespielt. Und das erinnert mich an eine meiner Lieblingsszenen in Fame. Da spielt so eine sehr dicke, schwarze Frau vor der Schauspielklasse vor und die spielt Warten am Fahrstuhl bei flammendes Inferno.
Das ist so geil.
Das ist eine so sensationelle Szene.
Das ist eine großartige Szene.
Und das hat der nachgespielt und das ist einfach, es funktioniert einfach wahnsinnig gut, wenn du dich einfach wahnsinnig aufs Warten konzentrierst. Das ist sensationell.
Findest du das? Entschuldige.
Wir haben sehr viele Fragen.
Ja, weil mich würde jetzt interessieren, weil wir haben ja sehr viele ZuhörerInnen aus der Branche, beziehungsweise Leute, die sich für Schauspiel interessieren, und wir kriegen ja immer so Fragen gestellt, wie bewirbt man sich am besten bei einer Agentur, schickt man sein Band hin, guckst du dir Bänder an, die dir geschickt werden, also kann man sich sozusagen bei dir, also bewerben, sagt man es jetzt, wie sagt man das? Im Vordergrund spielen. Oder was hast du da für einen Tipp? Ich meine, oder soll man anrufen oder, weil es gibt ja einfach viele Leute, die eben nicht auf einer Schauspielschule waren und die das als Quereinsteiger versuchen oder so ähnlich. Und kommt sowas überhaupt, also, ich weiß nicht.
Also es gibt Kollegen, die ich dafür sehr bewundere, KollegInnen, die ich dafür sehr bewundere, dass die so offene Termine machen auch und kennenlernen und sowas. Also entweder habe ich überhaupt keine gute Workbalance oder ich kriege das einfach nicht in meinem Tagesgeschäft. Das ist einfach nicht möglich. Ich kann keine Treffen machen, weil ich mich ja auch so verquatsche. Ne?
Ja. Und auch noch nie? Oder hat
doch, ich mach das ab und zu mal, aber dann kommt dann immer meine Assistentin und guckt mich streng an, weil ich dann vielleicht mal wieder an den Rechner müsste, weil ich mich verquatsche dann. Ja. Die Anna Dierbeck hat das mal früher gemacht mit den UdK-Abgängern. Die hat sich dann so, es war sehr, sehr viel Arbeit und sehr viel Zeit, aber ich finde, es hat sich immer gelohnt. Die ist dann so einen halben Tag oder vielleicht auch einen ganzen Tag mit der Person durch Berlin gelaufen und hat sich quasi ein Bild von ihr gemacht. Die hat sich dann quasi kennengelernt. Und ich glaube, die Zeit bräuchte es auch. Ja. Ja. Deswegen gehe ich auch zum Beispiel nicht mehr zur Berlinale Agenturveranstaltung, weil ich dem einfach nicht gerecht werde.
Man denkt immer seit 7 Tagen auf einer Veranstaltung rum.
Nee, weil ich gehe dann mittlerweile wirklich lieber ins Kino, weil ich das Gefühl habe, ich kann gucken, okay, wer hat sich die Haare abgeschnitten? Mhm. Ja, aber mehr aber auch nicht. Und es wird so eine Erwartungshaltung auf mich aufgebaut, die ich nicht erfüllen kann. Und deswegen mache ich das nicht mehr und lerne die Leute dann lieber beim Arbeiten kennen. Und ein Tipp, den ich immer habe, ist wirklich, man braucht keine Agentur. Mhm. Das ist, glaube ich, schon das erste Missverständnis. Man braucht keine Agentur, um zu arbeiten. Eine Agentur ist irgendwann natürlich nicht so verkehrt, aber man kann auch arbeiten ohne eine Agentur. Und sich in einer Datenbank anzumelden, sich als Anspielpartner zur Verfügung zu stellen, was ich nach wie vor einen Megatrick halte, um ins Geschäft einzusteigen und auch quasi angstfrei, kostenlos zu üben, ja, mit unterschiedlichen Spielern und den Caster oder die Casterin dabei kennenzulernen, den Regisseur oder die Regisseurin. Das finde ich einen guten Tipp. Und dann ein About Me machen und versuchen, ein gutes Porträt von sich, am besten Freunde zu bitten, ob sie mit einem einfach ein kleines Porträt machen. Ja. Ich erinnere mich, es gab mal Lisa Hackmeister, habe ich für mich mal so entdeckt, die hatte ein Demoband, da hatte sie nur einen kleinen Ausschnitt von einem hervorragenden Tatort, war das, glaube ich, mit Tom Schilling drauf, aber mehr nicht, weil sie hat viel Theater gespielt. Und die hatte ganz am Ende ihres Demobandes, hatte sie so eine Stretch-Geschichte. Sie hat sich gestretcht in den Fluren vom Hamburger Schauspielhaus oder vom Talentrad, ich weiß nicht. Und dieser Moment, wie die sich da gestretcht hat und wie die geguckt hat und wie die gelacht hat, das habe ich immer vorgespielt. Ich habe immer gar nicht den Tatort gezeigt. Okay. Ich habe gesagt, guck mal, das. Weil manchmal reicht sowas. Ja. Es reicht manchmal so eine Minisekunde, wie jemand auf der Schaukel sitzt und einen Witz erzählt oder irgendwas, was mich triggert. Mhm. Also es geht ja immer um getriggert werden. Deswegen finde ich Fotos wichtig, dass die Fotos gut sind und so natürlich wie möglich sind. Und bitte keine Denkerposen in Fotos. dass meine Neugier irgendwie angetriggert wird. Und das muss gar nicht viel sein. Mhm. Weil dann funktioniert nur meine Fantasie. Also weil die muss irgendwie angeregt werden. Und dafür muss keiner einen Handstand machen oder so. Aber vielleicht einfach sich zeigen. So, ja, wenn ich mit dem einen Tag verbringen würde oder so.
Und das Ganze dann?
Ja, also, per Mail.
Also alle Bewerbungen bitte per Mail an.
Maren, entschuldige bitte. Nein, aber wirklich, Datenbanken sind wirklich wahnsinnig wichtig, weil wir dann doch projektbezogen alles über Datenbanken organisiert.
Aber du meinst sowas wie Filmmakers und
Schauspielervideos, ja. Cast Upload, was auch immer.
Also das sind Datenbanken, wo man sich einfach anmelden kann und sein Profil hochladen kann.
Kann gut sein, dass das nicht jeder kann, weil da schon so ein bisschen natürlich nachgewiesen werden muss, dass man im besten Fall natürlich irgendeine Ausbildung hat oder sich eine Ausbildung findet oder schon gedreht hat oder sowas. Ja. Ne? Weil es gibt ja auch eine unfassbare Überschätzung des eigenen schauspielerischen Vermögens.
Absolut.
Und das ist dann für uns alle Zeitverschwendung. Aber wie sagt man's? genau, aber dann eigentlich nur eine Datenbank ist. Man kann nicht viel machen. Ich glaube, Anrufe und Vorbeikommen, das, ich kenne keiner meiner KollegInnen, die das leisten können. So.
Ja.
Und wovon ich auch abrate, ist anrufen und fragen, ob die Post angekommen ist.
Ja.
Das liebe ich auch sehr, weil ich so denke, ja, wenn du die Adresse draufgeschrieben hast und eine Briefmarke draufgeklebt hast, wird es angekommen.
Ja.
So. Aber man soll ja eh nichts mehr verschicken mit der Post. Das ist überhaupt nicht notwendig. Also das ist was denn?
Ne? Einfach eine E-Mail senden, bitte. Mhm.
Wie gehst du damit um, wenn SchauspielerInnen unter Vorbehalt zum Casting gehen? Also es gibt ja oft die Situation, dass, ich kenne das auch von mir sehr viel, ich kriege ein Drehbuch, finde das nicht perfekt, aber interessant, habe das Gefühl, oh, ich sehe Potenzial. Kenne aber vielleicht den oder die Regisseurin nicht, die da draufgesetzt ist und sage, ich würde gerne mal einen Moment haben, wo ich in so ein Arbeitsfeeling komme, möchte auch gucken, das Lebenszeit für mich, kann ich mir das vorstellen, 6 Wochen lang und sage dann, lasse meine Agentin ausrichten, okay, Suse, sie kommt, aber unter Vorbehalt. Wie findest du das?
Finde ich völlig selbstverständlich. Das ist ja die Verabredung. Mhm. Ne? Ja, das ist die Verabredung, weil ich weiß, es fühlt sich, glaube ich, trotzdem immer wie eine Prüfungssituation an. Ne? Ja. Ich glaube, nur die ganz wenigsten können das wirklich abschalten, dass es sich wie eine Prüfung anfühlt. Wir versuchen das bei uns so gemütlich und so lustig wie möglich zu machen, dass man irgendwie so ein bisschen sich freimachen kann, von dem ich werde jetzt beobachtet und begutachtet. Aber es muss sich trotzdem so anfühlen. Und es muss vor allen Dingen herausgefunden werden, wie du sagst, ob du 6 Wochen deiner Lebenszeit
ich finde nämlich, dass vielleicht kann man sich ein bisschen freimachen von dieser Prüfungssituation, indem man Casting begreift als auch Arbeitsprobe. Ne?
Absolut.
Also, und deshalb bin ich auch so immer so ein bisschen verstutzt, wie nennt man das Wort? Entsetzt auch nicht, egal. stutze ich immer ein wenig, wenn Leute einfach besetzt werden. Ich meine, klar, bei Fernsehen ist das oft so, aber ich habe jetzt auch schon viele Projekte gemacht, wo man fürs Fernsehen trotzdem auch gecastet wird, weil ich finde, das gehört irgendwie einfach dazu. Also zu dem ganzen Prozess, auf einen Film oder einen Fernsehfilm gesetzt zu werden, finde ich, muss man sozusagen eine Arbeitsprobe haben, vor allem, wenn man einen Regisseur nicht kennt. Und was ich auch gut finde, ist, wenn man jetzt so eine erste Runde hat, einen Anspielpartner hat, aber wenn es dann um eine zweite Runde geht, dass man dann mit den potenziellen Spielpartnern spielt und nicht wieder mit einem Anspielpartner, weil man ja auch gucken muss, kommen die beiden überhaupt miteinander klar, kommen die in Kombination mit dem Regisseur klar. Unter anderem deshalb habe ich die Rampensau komplett durchgecastet, weil ich dachte, naja, die müssen ja auch mit mir spielen. Und wenn sich da jemand dagegen entscheidet, dann ist es auch dem überlassen, zu sagen, ich kann mit der Alten nicht spielen, die nervt. Dann muss man das ja auch entscheiden können. Deshalb verstehe ich immer nicht so, wenn es so Sachen einfach besetzt sind schon. Weißt du, was ich meine?
Absolut. Sehen nur nicht viele so wie
ja, du. Leider. Schade.
Also sowohl Schauspieler als auch Agenten. Und je prominenter, umso problematischer wird es dann. Da ist es fast so ein Affront. Wie, kennst du doch? Hat doch genug gemacht. Wie sehr, darum geht's auch nicht. Hör auf die Frage, wie viel caste ihr denn? Und dann sag ich immer, ja, also bis wir die Rolle besetzt.
Ja.
Also ja, ob uns das nach 3 Leuten gelingt oder nach 300, also wir casten so lange, bis wir das Gefühl haben, wir haben es.
Ja. Ja. Das werde ich auch voll oft gefragt. Wieso musst du denn noch zum Casting gehen?
Werde ich auch oft gefragt, ja.
Ja, weil es dazugehört halt.
Total. Und mir macht es auch tatsächlich Spaß. Ja. Also natürlich bin ich aufgeregt, mal mehr, mal weniger. Aber irgendwie ist es ja auch Motor. Also ich habe auch kapiert mittlerweile, dass es auch so eine gewisse Energie mit sich bringt, wenn man nervös ist. Das ist auch eine andere Nervosität bei mir zumindest, als wenn ich auf die Bühne muss und irgendeine Laudatio halten muss. Dann ist es kein Motor. Aber Ansonsten bin ich auch totaler Fan von Castings, um zu gucken eben, kann ich mir das mit dem Gegenüber vorstellen? Ja. Funktioniert das?
Also ich finde Castings dann immer schwierig, wenn ich das Gefühl habe, wir müssen etwas beweisen.
Ja.
Das finde ich manchmal überflüssig, weil ich
beweisen der Redakteur,
die das nicht vorstellen können. Weil das ist dann manchmal wirklich sehr, sehr harte Arbeit.
Hast du das oft?
Ja, habe ich oft und klappt auch manchmal einfach wirklich nicht. Und das ist zum Haare ausreißen.
Ja.
Hast du ja auch.
Ja.
Und das ist, das finde ich furchtbar.
Es ist wirklich schrecklich, weil es ist so, weil man eben auch, also wir reden jetzt gerade von einem Fall, weil man auch dann das Gefühl hat, es geht tatsächlich nicht um das Können, sondern es geht um irgendetwas, was keiner weiß. Und das ist Machtgefühl.
Genau.
Vielleicht sogar auch geschmäcklerisch, aber in diesem Falle würde ich sagen, es ist ein Machtgefühl gewesen, was sehr unangenehm war.
Ja, ist auch für mich sehr unangenehm. Also ich bin dann doppelt beleidigt.
Mhm. Ja, ich auch.
Wir sind so wütend, ja. Ja. Und so, und alle anderen Beteiligten sind wütend, weil man weiß, dass man, dass es falsch ist. Und man kriegt ja auch ganz oft einfach wirklich keine Begründung. Ich kann heute noch mehr verstehen, wenn Schauspieler sich ärgern, dass sie keine anständige Absage bekommen und keine Gründe bekommen. Ne? Können wir auch gleich nochmal drüber reden. Ja. Das ist eine schwierige Sache, ganz oft. Aber gerade dann, wenn ich überzeugt bin von jemandem und wir nicht durchkriegen, den Schauspieler, die Schauspielerin, kriege ich auch keine Begründung.
Ja.
Also auch die Regie kriegt
aber
keine Begründung.
Aber sagt ihr allen ab?
Oh Gott, ich würde gerne sagen ja, weil ich glaube, wir machen das schon wahnsinnig gut.
Ja.
Ganz vielen rufe ich dann auch persönlich an und gebe auch Feedback, aber es wird bestimmt da draußen jemand geben, der jetzt sagt, ey, Susik, sorry. Ey, bei mir hast du nicht angerufen. Ne? So, das wird es geben. Aber ich bemühe mich schon, weil ja, ohne Feedback ist ja fürchterlich. Ne? Ich glaube trotzdem, man sollte es sportlich nehmen irgendwie. Ne? Ich habe gestern auch wieder einem jungen Schauspieler gesagt, ja, wahnsinnig aufgeregt, deswegen dem E-Casting. Ich habe gesagt, du, mach es und vergiss es. Schick's ab und mach sofort in deinen inneren Papierkorb.
Ja.
Wirklich, löse dich davon. Aber ja, nein, das ist, da gibt's, die sind auch nicht so selten, diese Momente, wo man sich so sehr ärgert und wo man es viel, viel besser weiß als alle anderen.
Ja, verstehe ich. Ja, ich finde eigentlich an sich gar nicht schlimm, wenn man nur eine Absage kriegt. Ich freue mich immer, wenn ich wenigstens eine Absage bekomme, weil ich muss sagen, es passiert wirklich selten tatsächlich, außer auf noch achtfaches Nachfragen der Agentur. Ich kann auch verstehen, wenn das nicht funktioniert, beziehungsweise wenn es einfach auch, wenn ich meine Gott, wenn man 40 Leute gecastet hat, die eben einzeln sagen, du, bei dir hat es heute nicht funktioniert, weil deine Augen sind leider braun. Für mich ist es dann auch so, ich brauche keine Begründung dazu, weil es wird schon einen Grund haben. Manchmal geht es ja einfach nur um eine Typfrage oder einfach darum, dass der andere besser passt und dass es nichts damit zu tun hat, dass man schlecht ist.
Richtig.
Also,
und das sind dann bei mir auch die kurzen Absagen, weil die sind dann wirklich, und ich komme mir jedes Mal blöd vor, bis heute komme ich mir blöd vor, wenn ich einer Agentin sagen muss oder einem Agenten sagen muss, du, es ist, die haben sich einfach für einen anderen Typ entschieden. Weil da könnte man natürlich die Gegenfrage stellen, ja, aber Kinder, habt ihr euch denn nicht vorher Gedanken über den Typ gemacht, den ihr wollt? Aber da sind wir wieder am Anfang. Mhm.
Zum Glück nicht.
Zum Glück nicht. Und zum Glück wollten wir so offen, so ergebnisoffen wie möglich sein und alles für denkbar halten. Und es ist ja so, jeder, der schon mal zum Casting kommt und im Übrigen auch jeder, der zum E-Casting von uns handverlesen eingeladen wird. Mhm. Wir haben jetzt, ich habe ganz, ganz wenig und ganz, ganz selten offene Castings gemacht. Jetzt haben wir wieder gerade eins laufen, aber das mache ich normalerweise nicht. Normalerweise, weil das ist mein Ehrgeiz und das ist ja quasi meine Expertise. Ich suche die Leute handverlesen raus, die zum Live-Casting oder zum E-Casting kommen sollen. Das heißt, ich habe mich vorher mit dem Künstler beschäftigt und gehe schon mal davon aus, dass der potenziell jemand sein könnte, der diese Rolle spielt. Mhm. Das heißt, das ist schon mal quasi
ist schon mal Vertrauensvorschuss.
Absolut, schon mal das erste Kompliment für die Arbeit. Weil ich habe ja vorhin gesagt, es gibt manchmal diesen Moment, wo man es weiß, ne? Wo es so klirr macht, ne? So bang, so, wo es so glitzert im Raum und du weißt, wow. Es gibt aber auch Rollen, die sind so komplex, da kommst du maximal in die Nähe der Figur. Und der Rest ist noch ganz, ganz, ganz viel Arbeit. Und zwar von Regie, von Maske, von Kostüm, von Coaches, von, keine Ahnung, Körperarbeit. Was auch immer, ne? Also, das ist auch nicht immer so, sondern manchmal kommt man nur sehr, sehr nah und der Rest muss dann richtig erarbeitet werden. Und da ist es dann wieder, da braucht der Schauspieler dann wieder oder die Schauspielerin wieder Support. Mhm. Und das wird manchmal einfach so subtrahiert im Kopf. Ja, ja. Ist es nicht, weil ist nicht so reingekommen. Mhm. Wo ich so denke, ja, aber reinkommen ja Anna und Jasna und nicht Sabine. Und also das muss ja auch noch, da kommt eine Vorstellung von Sabine und von Claudia rein. Aber da muss ja noch ein bisschen was passieren, mhm, von der anderen Seite.
Ja, das hilft natürlich, wenn wir uns als SchauspielerInnen irgendwie auch so weit kostümieren, wie das der Rolle zuträglich ist. Auch so weit Make-up oder eben nicht Make-up, auch haaremäßig. Da bist du schon auch Fan von. Wenn man
großer Fan von. Ich finde das super. Kleider machen Leute. Mhm. Total. Du läufst anders.
Gerade bei historischen
Sachen. Gerade bei historischen Sachen. Aber auch wenn ich eine gewisse soziale Schicht erzähle, mhm, dann hilft es. Ja. Es hilft. Verkleide dich. Ja? Ja. Verkleide dich einfach. Und zwar nicht nur für dein eigenes Gefühl und auch nicht zwingend für mich, weil ich kann dann doch über die Jahre wirklich zwischen den Zeiten, ich kann auch aus einem mäßigen Demoband immer noch meine Highlights ziehen oder mir eine Vorstellung entwickeln, muss ich ganz ehrlicherweise auch. Aber wie gesagt, es sehen ja ganz viele Leute. Mhm. Und für die sollte man es so einfach wie möglich machen.
Ja. Ja?
Und das merke ich ganz oft, wenn Theaterschauspieler zu mir kommen, die noch nicht so viel Filmerfahrung haben, dass die so mit einem anderen Selbstverständnis kommen, weil sie denken, ja, das kann man sich ja, ich bin ja Schauspieler, also mit so einer, auch ein bisschen, manchmal ein bisschen mit einer Hybris kommen und dann sagen, ja, das kann man sich ja bitte vorstellen. Ich dann denke, na, nee, und für solche Fälle haben wir dann, bringt dann die Mutti
eine kleine Klamottenkiste. Ah, ja. Ja, du bist dann gut vorbereitet.
Ja, ich bin dann gut vorbereitet.
Und hast ein Telefon da, wenn es um Telefon geht.
Richtig. Jasna haben wir mit einem Leichensack überrascht.
Ah ja.
Jasna musste einen Leichensack auf. Dann haben wir vorher noch so eine komische orthopädische Puppe aus den vielen orthopädischen Fachgeschäften, die es in Pankow gibt, geholt, in der sie dann da mit einem Skalpell rumhantieren durfte.
Ja, das ist wohl wahr.
Und es hat ja was gebracht.
Ja, dann irgendwann. Ja.
Wir haben eine Kategorie, die heißt der Unter-Dry Award. Mhm. Gibt es jemanden oder etwas, dem du gerne, liebe Suse, den Unter-Dry Award heute überreichen möchtest?
Ja, und eigentlich jede Woche und jeden Monat, wenn ich ehrlich bin, und zwar meinen beiden Mitarbeitern, weil man soll es ja nicht glauben, ich mache jetzt hier den Podcast, aber im Büro sitzen zwei wundervolle Frauen, die den Laden in Schuss halten. Ich sage mal, es ist meine linke und meine rechte Gehirnhälfte. Ich bin nur die Hülle.
Du bist das Herz.
Ich bin das Herz. Nein, also ohne Maren und Babé würde schlichtweg gar nichts laufen. Ne? Also ich weiß noch nicht mal, wie der Drucker angeht. Ohne Scheiß. Das geht gar nicht.
Du weißt irgendwie, wie dein Auto angeht.
Ja, ja. Genau, nein, das ist so. Also die kriegen den diese Woche, die würden den auch nächste Woche kriegen und die kriegen den auch für die letzten Jahre. Das ist ein großes Geschenk, wenn man so tolle Mitarbeiter hat.
Sehr gut. Und dann kriegt ihr diese Woche den Unter-Dry Award. Wie schön.
Der Unter-Dry Award.
Das finde ich sehr, sehr herrlich. Ich könnte noch 100.000 Millionen Fragen stellen, glaube ich.
Stell doch noch eine.
Man kriegt ja immer sehr viele Casting-Szenen, ne? Mhm. Und ich habe jetzt auch ein paar Mal für Amerika gecastet und für England. Hoppala. Und in England war ich auch mal im Live-Casting, da habe ich halt zwei Szenen gehabt. Neben der Kamera saß ein sehr stark gelangweilter Assistent und hat den Text vorgemurmelt, den Gegenpart. Und man darf sich auch nicht so viel bewegen und eigentlich auch nur in die Kamera spielen. Das war mir auch ein bisschen absurd, aber eigentlich ganz angenehm, weil ich nur zwei Szenen vor allem lernen musste. Und dann gibt es ja noch das wohlbekannte Cold Reading aus Amerika, wo man mit dem Text in der Hand vor die Kamera tritt. Das finde ich ganz absurd, ehrlich gesagt. Aber was mich manchmal ein bisschen nervt, tatsächlich, sind, wenn ich 6 Szenen vor die Nase gehauen bekomme und dann insgesamt 14 Seiten Papier vor mir liegen habe und die auswendig lernen soll. Und frag mich dann manchmal, warum kann man sich nicht entscheiden, irgendwie 3 Szenen zu nehmen und die geil zu lernen und dann irgendwie Zeit zu haben, die zu arbeiten, weil man hat ja meistens auch nur eine Dreiviertelstunde. Und dann bin ich immer schon so, wie schnell soll man die ganzen Szenen hier durchspielen? Also was hat es für einen tieferen Sinn? Kannst du ihn mir erklären?
Gar keinen.
Na gut.
Also wirklich gar keinen. Also mir hat mal ein Kollege aus Amerika gesagt, dass wie ich caste, ist völlig ineffektiv. So würden wir ja weder Geld verdienen noch fertig werden. Weil wir dann doch immer sehr lange Castings machen. Es gibt nur einen Regisseur, den wir alle kennen, bei dem sind die Castings sehr schnell. Da muss ich immer vorher den Schauspielern Bescheid sagen, dass sie das nicht persönlich nehmen sollen, dass es kein schlechtes Zeichen ist. Aber er ist wirklich wahnsinnig schnell. Aber ansonsten geht man bei uns unter 2 Stunden überhaupt nicht raus.
Ja.
Und ich kenne das auch. Also es werden ganz oft natürlich viele Szenen ausgesucht, was aber wirklich Quatsch ist. Man muss A, die Möglichkeit haben, konzentriert an 1, 2 Szenen zu arbeiten. Mhm. Es ist natürlich manchmal so, dass es so viele emotionale und komplexe Facetten einer Figur gibt, dass man die irgendwie überprüfen muss, aber doch bitte nicht beim ersten Casting.
Ja.
Also das ist so, das sind so Sachen, die kann man sich dann auch für einen Recall aufhalten, aufheben und da das vertiefen. Ja, aber man muss ja erstmal ein Gefühl kriegen, so ein bisschen. Es ist manchmal so ein bisschen kompliziert, wenn jemand so wenig Zeit hat oder man ihn irgendwo herfliegen muss und dann, es gibt nur eine Möglichkeit, den mal vor die Kamera zu zerren. Und dann will man so viel wie möglich rauskriegen oder sowas. Aber es geht am Ende nach hinten los. Ich habe es so oft schon erlebt, dass wir dann so 4 Szenen, bei 4 Szenen sind wir schon gewesen, hatten und dann wird die letzte, fällt dann unter den Tisch.
Ja.
Und das ist dann für alle blöd. Also es ist einfach nicht Sinn der Sache. Nein, aber es hat überhaupt keinen tieferen Sinn.
Gut, dann habe jetzt noch zwei.
Sehr gut, ich habe auch noch 2 Fragen. Die eine ist, kannst du von dir und deiner Arbeit behaupten, dass du nur noch Sachen machst, wo du wirklich dahinter stehst? Oder machst du auch Sachen, weil wir alle auch mal die Miete zahlen müssen?
Das habe ich, glaube ich, 20 Jahre lang gemacht, ehrlicherweise. Also da war natürlich ganz viel Herzensprojekte dabei, aber ich habe sicherlich auch einfach gucken müssen, dass ich irgendwie den Kühlschrank fülle. Mhm. Also es ist, das war bis vor kurzem ehrlicherweise noch so. Es ist noch gar nicht so lange, dass ich das Gefühl habe, ich kann mir erlauben, auch mal schlechte Laune in die andere Richtung zu verbreiten, indem ich einfach so Sachen absage. Und ich sage manchmal dann auch, dass ich es nicht gut genug oder dass ich es einfach, dass ich mich manchmal auch ärgere über Figuren, über Geschichten. Mhm. Nicht nur, weil ich sie irrelevant finde, weil das ist ja wahrscheinlich auch nochmal Geschmackssache, aber weil ich manchmal auch entsetzt bin über das, was da zum Teil geschrieben steht oder was für Frauen, vor allen Dingen für Frauenbilder gezeigt werden. Ich bin wirklich eigentlich keine Feministin im klassischen Sinne, aber das ist, ich bin genug emanzipiert, um irgendwie manchmal Dinge zu lesen und sie für scheiße zu befinden und das auch zu sagen. das aber, ja, weil ich glaube, ich funktioniere vor allen Dingen, wenn ich brenne. Und wenn ich brenne, dann gucke ich auch nicht auf die Uhr. Und wir arbeiten ja in einer Branche, wo es, wo man eh so selten auf die Uhr guckt und immer so ein bisschen am Rand der Ausbeutung, der Selbstausbeutung arbeitet. Und das geht aber nur, wenn du Feuer fängst. So. Und da bin ich sicherlich schon in einer privilegierten Lage, dass ich, dass an mich auch schöne Sachen herangetragen werden und ich auch aus Zeitgründen bedauerlicherweise viel absagen muss. Also es gibt schon viele Projekte, die ich wahnsinnig gerne machen würde, aber der Tag hat nun halt, ne, bekanntlicherweise nur so vielen Stunden in Deutschland. Vielleicht ist es woanders.
Aber Suse reist gegen die Zeit.
Ja, richtig.
In Pankow. Pankow gegen Zeit. Dass ich irgendwas sagen, hab's vergessen. Wow.
Dann stelle ich noch meine 2. Frage. E-Castings. Warum machst du E-Castings in Deutschland, wenn es um ein deutsches Projekt geht?
Weil wir, also jetzt, ich gehe jetzt mal gar nicht auf diese Corona-Situation ein, weil das ist
ja für alle einleuchtend, ne?
Weil ich E-Casting, als ich das erste E-Casting gemacht habe, das ist aber bestimmt jetzt auch schon 10 Jahre her, war es damals die Möglichkeit, Leute zu casten, die Anklam am Theater sind oder sowas und für die keiner irgendein Zugticket oder irgendwas bezahlt hätte. Ne? Es war ja lange so, dass nur die prominenten Schauspieler, die sich theoretisch eh leisten können, denen wurde die Zugfahrt oder der Flieger bezahlt und die anderen mussten irgendwie sehen, wie sie herkommen zum Casting. Und das war für mich einfach die Möglichkeit, den Radius zu erweitern. Und mittlerweile ist es einfach aufgrund der Menge, es ist ja alles so wahnsinnig schnell geworden, dadurch müssen wir auch wesentlich mehr arbeiten, um unser Geld zu verdienen und es sind so viele Projekte und wir würden es schlicht und ergreifend gar nicht schaffen, sofort in die Live-Castings zu gehen. Das heißt, ich muss eine Auswahl treffen und da ich mich ja so schnell begeistern lasse, wird dann halt die Auswahl auch mal größer und dann müssen halt 30 Leute ein E-Casting machen für eine Rolle, weil ich sie halt alle irgendwie, weil ich neugierig bin. Und das Schöne an dem E-Casting ist aber, dass es im besten Fall auch immer wieder verwendet wird. Also in der Datenbank, mit der ich arbeite, ist es so, dass ich, wenn ich einen Schauspieler oder eine Schauspielerin vorschlage, quasi ganz punktgenau auf die Figur hin, für die ich den Künstler vorschlage, die Künstlerin vorschlage, mir die Fotos raussuche, mir die Casting-Szenen raussuche und so weiter. Also ich kann das wirklich, ich kann wegklicken, hinklicken und sowas. Mhm. Das ist super. Ich kann quasi manipulativ eingreifen und suche mir manchmal auch im Netz irgendwie Fotos, Set-Fotos, historische Fotos, jemand, wo jemand in einem bestimmten Make-up ist, was ich geil finde für die Figur, damit eben das Abstraktionsvermögen auf der anderen Seite der Kunden so groß wie möglich getriggert wird. Und da helfen manchmal auch alte E-Castings, weil man manchmal in dem Demoband nicht genau das findet, was man bräuchte.
Was da gesucht wird.
Mhm. Also zeigst du jetzt, wenn du mich vorschlägst,
deine ganzen schlechten E-Castings.
Mein beschissenes E-Casting von vor 12 Jahren.
Nein, das ist natürlich, aber es ist im Übrigen wegzuklicken. Ja, gewisse Sachen wegzuklicken ist auch natürlich, ich schütze auch ganz oft Schauspieler vor sich selber und denke mir, ach nee, komm, das verschweigen wir mal. Das war nicht so ein guter Tag vom Beleuchter. Nee, also das mache ich natürlich auch. Also das darf man ja nie vergessen, ne? Ich bewerbe mich oder ja. meine ich finde keine gute Vokabel dafür, aber je besser, je tollere Vorschläge ich mache, umso mehr wird mir über den Kopf gestreichelt.
Ja.
Ja, umso mehr werde ich gelobt. Ja. Das heißt, ich werde einen Teufel tun, Leute vorschlagen, die ich nicht toll finde und werde sie mit dem bestmöglichen Material. Ich glaube gar nicht, was ich alles google. Ja. Und wo ich alles, da noch ein Interview. Und
dann ich das wissen ja, genau.
Da noch einen schönen Link und da noch ein Interview rein. Und alles, was ich als spannend finde, wo ich weiß, da könnten die drauf abfahren, wird da reingeknallt. Kein Instagram im Übrigen. Ne?
Ich wollte das sehr gut.
Das wäre die letzte Frage.
Völlig uninteressant.
Ja, gut.
Ich finde es völlig uninteressant.
Und gut. Musst du da manchmal, hast du da Gegenwehr? Musst du da kämpfen und sagen, es ist wirklich, interessiert mich nicht und deswegen?
Nee, ich habe Glück. Die lassen mich damit in Ruhe. Also ich hab da ehrlicherweise noch kein einziges Projekt gehabt, wo das wirklich eine Rolle gespielt hat. Mhm. Ich folge auch nur wenigen Schauspielern, weil, und zwar nicht, weil sie Schauspieler sind, sondern eigentlich nur, weil sie mir dann ihr Content Freude macht. Ne, weil sie entweder lustig sind oder einen lustigen Hund haben oder selber hübsch aussehen oder was auch immer oder an lustige Orte fahren, die ich nicht kenne. So, also das interessiert mich einfach privat.
Ja.
Aber habe allerdings auch schon über Instagram manchmal den Humor von Leuten entdeckt. Mhm. Das ist auch schön. Also da habe ich schon, ist schon mal eine Märchenbesetzung zustande gekommen mit einem jungen Schauspieler, den ich wirklich über Instagram, die hat Faxen gemacht auf Instagram und ich fand es so sensationell lustig, dass wir ihn eingeladen haben und dann auch die Rolle bekommen. Und es war ganz bezaubernd. Aber normalerweise ist das nicht wirklich ein Recherchetool.
Ja.
So, das ist, ich kriege auch sehr viel Bewerbung über Instagram, die ignoriere ich eigentlich oder schreibe zurück. Kinder, ich habe gefühlte 15 Mailadressen.
Ja.
Jasna, hast du einen Tipp der Woche?
Ey, ich habe die ganze Zeit überlegt, Anna-Maria Mühe hat mir gestern eine Serie empfohlen, die ich heute angefangen habe zu gucken. Es wäre mein Tipp der Woche, aber ich weiß nicht mehr, wie die heißt.
Ich weiß gar nicht mehr, was ich dir empfohlen habe. Ich hab dir so viel empfohlen.
Und unser Tipp der Woche ist, wir wissen nicht mehr, wie die Serie heißt.
Nein, dann sag ich Tipp der Woche.
Okay, na gut.
Der Tipp der Woche.
Ich habe mir vorgestern im Kino The Father angeguckt mit Anthony Hopkins und Olivia Colman. Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, weil das ist schauspielerische Höchstleistung.
Sehr gut.
Ja.
Na gut, dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze hier an dieser Stelle.
Ja, endlich.
Vielen Dank dir sehr für deine Offenheit.
Vielen Dank.
Ich danke euch. Fühle mich sehr geehrt, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne. Wir freuen uns, dass du hier warst. Und ihr kleinen Mäuse habt noch eine schöne Restwoche, wie man so schön sagt. Ne?
Am Dienstag.
Am Dienstag schon Restwoche. Ab Donnerstag bis zum Wochenende, oder nicht?
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.